Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, schön bei euch zu sein. Was für ein cooles Motto, damit Menschen Gott begegnen. Also, ich darf dir noch eins weitergeben. Ich glaube, Gott möchte dir sagen, hey, das ist super, du möchtest, dass Menschen Gott begegnen. Aber halt dein Herz offen, um mir auch immer wieder zu begegnen. Es geht nicht nur um die anderen, sondern es geht auch um dich, damit Emmy Gott begegnet, auch in dieser Zeit. Damit Menschen Gott begegnen, das ist so vielleicht oder könnte so auch die Überschrift sein von dem, was so über dem Leben von Josef steht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was letzte Woche hier bei euch dran war, wer was gepredigt hat, keine Ahnung. Ich weiß, ich darf heute den fünften Teil dieser Predigtreihe über Josef predigen. Das ist der letzte Teil. Vielleicht habt ihr die Reihe als lang empfunden. Es ist der letzte. Wenn du sagst, es ist viel zu kurz, dann lies einfach nochmal diese ganze Geschichte im ersten Buch Mose. Es lohnt sich wirklich, diese Kapitel sich anzuschauen. Aber wie gesagt, das ist der letzte Teil und es kommt dieser Moment letztlich, wo alles ans Licht kommt. Jetzt wird es offenbar sozusagen, was bisher so verborgen geblieben ist. Für uns ist das ja immer so, wenn wir so eine biblische Geschichte lesen, dann, ja, wir kennen oft das Ende schon. Ja, wenn du im Kindergottesdienst gewesen bist, du kennst diese Josefs Geschichte und denkst dir, na ja, es ist ja alles gut und schön, aber am Ende wird ja alles gut. Hey, der Josef lebte in einer Situation und auch die Brüder lebten in einer Situation, wo sie eben nicht wussten, ob am Ende alles gut wird. Der steckte genauso wie du in deinem Leben eben drin steckst und nicht weißt, was morgen kommt oder was nächstes Jahr passiert. So ging's denen ja auch. Die wussten nicht, wie es ausgeht. Und deshalb für uns schön zu wissen, hey, am Ende wird alles gut, aber schauen wir mal in diese Geschichte rein. Und weil in diesem Abschnitt, in der Predigt, in dem Teil, den wir heute anschauen, so alles offenbar wird, habe ich diese Predigt mit Offenbarung überschrieben. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen Zusammenfassung von dem, was ihr bisher so über Josef gehört habt. Jemand sagte mal, Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Das stimmt zum einen im natürlichen Bereich. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, wenn so Teens plötzlich richtig einen Wachstumsschub haben, wenn die richtig groß werden, dann ist es ganz oft so, dass sie zusammensinken, weil sie mit ihrer Körpergröße noch nicht so richtig klarkommen. Irgendwann richten die sich dann auch wieder auf und werden wieder groß. Aber das ist so, kann man sehen. Aber auch im Inneren, mit unserer inneren Haltung hat das etwas zu tun. Ob dein Herz am richtigen Fleck sitzt, das sieht man an deiner Einstellung. Man erkennt es an deinem Verhältnis zu Gott und an deiner Bereitschaft, ja, dich für ihn einzusetzen, dich für seine Sache einzusetzen. Deine innere Haltung, das, was in deinem Herzen drin ist, das macht deine Füße entweder so langsam und zögerlich oder eben schnell und flott und du bist sicher unterwegs. Deine Haltung, die macht dich träge oder sie macht dich bereit, deinem Herrn und auch Menschen zu dienen, wie Emmy das machen wird oder sicher jetzt auch schon tut. Und wir brauchen es zuerst, dass Gott unsere innere Haltung zurechtrückt. Wir brauchen es, dass Gott uns zeigt, wo wir stehen und wo er uns hinhaben möchte, wo es hingehen soll in unserem Leben. Und genau so handelt Gott auch im Leben von Josef. Er begegnet ihm mit ganz viel Gnade und er zeigt ihm eben auch, wo er steht und wo er ihn hinhaben möchte. Er rückt ihn sozusagen zurecht, er bringt ihn zurecht im Leben. Und so macht Gott Josef zu einem Mann, der Gott gehört und der letztlich das Herz am rechten Fleck hat. Wir sind jetzt an dieser Stelle in der Geschichte angekommen, dass die Brüder ein zweites Mal nach Ägypten kommen, um Getreide zu kaufen. Es ist immer noch diese lange Hungersnot. Und es gibt kein Getreide in Kanaan und so kommen diese Brüder wieder zurück und wollen Getreide kaufen. Diesmal ist auch Benjamin mit dabei. Josef hatte ihnen ja gesagt, sie sollen nicht wiederkommen ohne Benjamin. Josef lässt die Brüder in seinen Palast bringen und er gibt ein Festessen. Josef ist sehr bewegt von dieser Begegnung, aber er lässt sich in dieser Situation nicht erkennen. Er gibt sich nicht zu erkennen. Und wir lesen mal die ersten 5 Verse aus 1. Mose 44. Nach dem Essen gingen die Brüder in ihre Unterkunft. Als sie fort waren, sagte Josef zu seinem Hausverwalter, fülle jeden Sack mit so viel Getreide, wie sie tragen können. Dann leg heimlich bei jedem das Geld wieder hinein. Das war beim ersten Mal auch schon so gewesen. Meinen silbernen Becher verstau in Benjamins Sack, zusammen mit seinem Geld. Der Verwalter führte den Befehl aus. Früh am nächsten Morgen reisten die Brüder mit ihren voll bepackten Eseln wieder ab. Sie waren noch nicht lange fort. Da befahl Josef seinem Hausverwalter, schnell, jag den Männern hinterher. Wenn du sie eingeholt hast, frag sie, warum habt ihr dieses Unrecht begangen, obwohl ihr so gut behandelt worden seid? Warum habt ihr den silbernen Trinkbecher meines Herrn gestohlen, mit dessen Hilfe er die Zukunft voraussagt? Das ist ein Verbrechen. Soweit mal. Und das klingt ja irgendwie alles ein bisschen komisch, oder? Was passiert denn hier? Das ist doch eigentlich Rache, die Josef da übt. Martin Luther hatte einige Mühe mit dieser Geschichte und besonders mit diesem Abschnitt. Er konnte überhaupt nicht verstehen, dass Gott es zulässt, dass 34 Verse für diese Geschichte, die wir uns heute anschauen, verwendet werden. Und ohnehin ist der Umfang der Josefs Geschichte ja echt erstaunlich. Das ist ja eine Menge an Kapiteln, die wir da im ersten Buch Mose über Josef lesen. Nicht mal Abraham, der Stammvater des Volkes Israel, bekommt so viel Aufmerksamkeit, wie eben Josef da bekommt. Aber Gott hat in seiner großen Weisheit durch den Heiligen Geist dafür gesorgt, dass diese Geschichte eben genau so in der Bibel steht, wie sie drin steht. Und das hat uns auch was zu sagen. Denn sie beantwortet uns eine ganz wichtige Frage, nämlich die Frage, was ist eigentlich menschliche Größe? Eine Antwort habe ich mal gelesen und diese Antwort war, wirkliche Größe liegt darin, herabwürdigende Behandlung ohne Bitterkeit zu ertragen. Auf Josef trifft das zu. Das hatte er wirklich im Laufe seines Lebens Stück für Stück gelernt, ja lernen müssen. Ja, verraten und verkauft von seinen Brüdern. Verraten und falsch beschuldigt von Leuten, denen er nur Gutes getan hat. Ich erinnere an diese Geschichte mit Frau Potiphar. Und dann vergessen von Leuten, denen er geholfen hat. Ich erinnere an den Mundschenk. Aber all das hat Josef nicht bitter gemacht. Und nun stehen seine Brüder vor ihm, die ihn damals für 20 Silberstücke verkauft hatten. Sie wollen ein zweites Mal Getreide holen und zu ihrer Familie bringen. Und Josef hat sie eingeladen. Sie haben gut gegessen, sie haben gut getrunken und sie haben Josef nicht erkannt. Ihre dunkle Vergangenheit wurde auch diesmal nicht erwähnt. Und noch ist nicht klar, ob sie wirklich was gelernt haben, ob sie sich verändert haben. Bringen sie ihr Leben endlich in Ordnung? Oder leben sie weiter mit dieser Schuld, die schon 20 Jahre lang in ihrem Leben drin ist und an die sie auch nicht erinnert werden möchten? Damit wollen sie nichts zu tun haben. Josef sieht seine Brüder, er ist mit ihnen. Und in dieser Situation wird Josef zum Mitarbeiter Gottes. Seine Brüder verabschieden sich und sie machen sich wieder auf den Weg nach Kanaan. Und nach einiger Zeit werden sie vom Verwalter des Premiers, als den sie Josef ja kennengelernt hatten, also der zweite Mann im Staate Ägypten, Sie werden von diesem Verwalter eingeholt. Und das muss sie schon ziemlich beunruhigt haben. Was wollte der? Warum kam der hinter ihnen her? Und als er dann ihnen vorwirft, dass sie den Chef bestohlen hatten, da wehren sie sich. Sie sind sich keiner Schuld bewusst. Und ganz bereitwillig öffnen sie ihr Gepäck und lassen alles durchsuchen. Und ausgerechnet bei Benjamin, ausgerechnet beim Jüngsten, ausgerechnet bei ihm finden sie den gestohlenen silbernen Becher. Die Brüder sind fassungslos. Sie können nicht mehr. Es reißt ihnen den Boden unter den Füßen weg. Sie wissen ja überhaupt nicht, wie das kommt. Sie wissen nicht, dass Josef ja das veranlasst hat. Je länger ich Christ bin, je länger ich auch als Pastor Menschen begleite, habe ich den Eindruck, manchmal muss Gott uns schon ziemlich hart rannehmen, bevor wir einige Dinge in unserem Leben endlich verstehen. Und das ist nicht die Erklärung von Leid in unserem Leben und von allen Schwierigkeiten, die wir so erleben. Überhaupt nicht. Das muss an der Stelle bitte klar sein. Aber manchmal benutzt Gott solche Situationen, eben wie die bei Josefs Brüdern, damit wir bestimmte Dinge lernen in unserem Leben. Warum ist das so? Warum müssen wir das denn lernen? Nun, wir müssen das lernen, weil Gott nicht will, dass wir mit einem verhärteten Herzen und mit einem betäubten Gewissen verloren gehen in unserem Alltag. Er möchte dich erreichen. Gott möchte hineinkommen in dein Leben. Gott möchte gerne wirken in deinem Leben. Gott möchte dich ansprechen, immer wieder neu. Und er möchte eben nicht, dass du die Ewigkeit in der Verlorenheit, in der Hölle verbringst. Juda, einer der Brüder, ist jetzt am Ende und er sagt, 1. Mose 44, Vers 16, was sollen wir denn jetzt noch zu unserer Verteidigung vorbringen? Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Darum sind wir alle deine Sklaven, nicht nur der, bei dem der Becher gefunden wurde. Moment mal, welche Schuld, bitteschön, meint Juda hier? Den Becher hatten sie nicht geklaut, das kann's irgendwie ja nicht sein. Was ist also gemeint? Wir merken, hier zerrinnen 20 Jahre in einem Augenblick. Juda beginnt zu ahnen, dass Gott das letzte Wort spricht. Der Tag des Gerichts scheint angebrochen und Gnade scheint nicht in Sicht für die Brüder. Nur Strafe scheint auf sie zuzukommen. Und deswegen sagt Juda hier, Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Eine Schuld. Er spricht von einer ganz besonderen Schuld. Jetzt ist es endlich raus. Endlich stehen sie dazu. 20 Jahre mit anklagendem Gewissen sind vorbei. Josef unterzieht die Brüder hier ja einer Prüfung und der erste Teil ist, wie denn ihr Verhältnis zu Gott aussieht. Dass sie ihr Verhältnis zu Gott klären sollen. Und der zweite Teil ist dann, als es um ihr Verhältnis untereinander geht. Und das ist auch der Grund, warum Josef diesen Vorschlag von Juda einfach ablehnt. Juda sagt, hey, wir bleiben alle als Sklaven da. Wir gehen alle einfach nicht zurück. Aber Josef will das nicht. Nur der soll bleiben, bei dem der Becher gefunden wurde. Der Jüngste soll bleiben. Und die Situation spitzt sich zu. Was tut Juda? Was tun die Brüder? Was sagen sie? Hier passiert etwas, was Gott auch in unserem Leben immer wieder tut. Nämlich in dieser großen Not gibt Gott plötzlich eine Chance. Aus der Not unseres Lebens wird oft eine Chance in unserem Leben. Vielleicht die Chance unseres Lebens. Also was macht Juda? Wie verhält er sich? Hat sich was geändert? Oder muss jetzt der Jüngste tatsächlich als Opfer herhalten? Die Antwort von Juda ist uns sehr ausführlich aufgeschrieben, 17 Verse lang. Und diese Verse, die haben es echt in sich. Wir lesen sie nicht alle, sondern nur ein paar davon. Sie enden nämlich So ab Vers 32. Herr, so spricht der Josef an, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hierbleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Das ist doch der Hammer, oder? Ich meine, das sagt Juda. Erinnern wir uns, wie die Situation 20 Jahre vorher war. 20 Jahre vorher sagt der gleiche Mann, als es darum ging, was man denn mit Josef tun soll, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord auch noch verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Ausgerechnet der Mann, der dafür gesorgt hat, dass Josef verkauft wurde, ausgerechnet der bietet jetzt sein Leben für das Leben seines Bruders an. Und ich denke, damit haben die Brüder, besonders auch Juda, diese Prüfung bestanden. Die Not hat sie zurück in die Arme Gottes gebracht. Wir lesen weiter. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Wir müssen uns diese Situation mal vorstellen. Die Hofbeamten sind raus. Der Dolmetscher, über den Josef bisher mit seinen Brüdern gesprochen hatte, der ist weg. Und so spricht dieser Ägypter die Leute aus Kanaan plötzlich auf Hebräisch an. Ani Josef, ich bin Josef, so sagt er den Brüdern. Und die Brüder, die sind einfach fassungslos, die sind sprachlos, die sind entsetzt. Vor ihnen steht ein Mann, der plötzlich hemmungslos weint. Ein Mann, vor dem sie gerade noch unglaubliche Angst hatten, weil sie nicht wussten, was er mit ihnen machen würde und von dem sie aber wussten, dass er die Macht hätte, alles mit ihnen zu tun. Und dieser Mann stellt sich jetzt plötzlich als ihr Bruder Josef vor. Und dann bittet er sie näher zu kommen und er erklärt es nochmal, ich bin Josef, und er umarmt und küsst sie. Was für eine Szene. Überwältigend, sich das irgendwie vorzustellen, finde ich jedenfalls. Und wie muss es den Brüdern gegangen sein? Da triumphiert Gnade über Gericht. Lesen wir weiter. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Ich finde das einfach stark, was Josef hier sagt. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott hat mich hierher geschickt. Unglaublich, dass er das so sagen kann, dass er das so sehen kann. Wenn man diese Geschichte nicht kennt, wenn man sie zum allerersten Mal liest, dann könnte man an dieser Stelle eine krasse Abrechnung von Josef mit seinen Brüdern erwarten. Er könnte seinen Sieg jetzt so richtig auskosten. Das wäre menschlich, oder? Und es wäre ja auch das, was wir so gerne selber machen. Wir mögen es doch so gerne, selber Recht zu haben, oder? Im Recht zu sein, im Recht zu bleiben. Wir wollen so gerne gewinnen. Wie hättest du denn reagiert an Josefs Stelle? Und jetzt sag bitte nicht zu schnell, ja, ich hätte genauso reagiert wie er. Ich gebe euch mal ein paar Kostproben aus dem Gemeindealltag, wie wir so reagieren. Ja, ich vergebe ihr, wenn sie zuerst zu mir kommt und sich bei mir entschuldigt. Zitat, das ich zweimal gleichlautend gehört habe, von zwei älteren Damen, die jahrzehntelang mit Jesus unterwegs waren und die plötzlich irgendwie im Clinch miteinander waren und sich einfach nicht vergeben und versöhnen konnten. Es funktionierte einfach nicht. Und als ich sie angesprochen habe und versucht habe, irgendwie in Richtung Vergebung und Versöhnung zu bewegen, da war das diese Antwort. Ich vergebe der anderen, wenn sie zu mir kommt. Oder andere Sache. Wenn das so gemacht wird, dann komme ich nie wieder in diese Gemeinde. Auch ein Zitat. Wurde gesagt, als wir in einer der Gemeinden, in der ich irgendwann mal früher war, die kleinen Becherchen statt der großen Gemeinschaftskelche beim Abendmahl eingeführt haben. Spannend. Oder auch ein Satz, den ich leider schon öfter gehört habe. Ich würde gerne Betrag XY spenden, wenn bitte dann das in der Gemeinde so und so gemacht wird. Finde ich ganz, ganz schwierig übrigens, mal so nebenher gesagt. Also wenn du was geben willst, dann gib einfach freiwillig und großzügig, was Gott dir aufs Herz legt und hör auf, irgendwelche Bedingungen daran zu knüpfen. Vertrau doch einfach Gott und auch der Gemeindeleitung, dass das Geld, was du gibst, auch in einer guten Art und Weise ausgegeben wird. Damit meine ich nicht irgendwie zweckgebundene Spenden. Das kann man schon auch machen, gar kein Ding. Aber irgendwie zu sagen, ich gebe das Geld, wenn der und der in die Gemeindeleitung kommt oder so. Also sowas geht gar nicht. Ich könnte noch ein paar andere Beispiele bringen. Was ich nur sagen möchte, ist, wir möchten einfach gerne Recht behalten. Wir möchten gerne bestimmen. Aber Josef wollte das nicht. Josef ist inzwischen ein Mann, der sein Herz wirklich am richtigen Fleck hat. Und seine Haltung ist, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Gott hat das zugelassen. Ja, er wollte es sogar, damit ihr gerettet werdet. Was für eine starke Herzenshaltung von Josef. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, okay, denen geht's jetzt schlecht, meinen Brüdern, das geschieht ihnen gerade recht. Ja? Ich zeig mich nicht. Ich bin zwar jetzt hier der zweithöchste Mann in Ägypten, aber mir geht's gut. Sollen die mal sehen, wie sie zurechtkamen? Ich hatte auch meine schlechten Jahre. Tut er nicht. Sondern er will für seine Brüder sorgen. Und er bleibt übrigens dabei. Josefs Herz bleibt so. Diese Haltung behält er auch, als sein Vater Jakob dann gestorben ist. Nach dem Tod von Jakob haben die Brüder von Josef nämlich plötzlich Angst, dass Josef sich an ihnen rächen könnte. Seine Antwort lesen wir in 1. Mose 50, Vers 19 bis 21. Da steht, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Wie ist es mit uns? Wo hat man dir übel mitgespielt? Musstest du viel Negatives, Schlechtes erleben? Bist du verletzt worden von anderen, vielleicht sogar absichtlich? Oder bist du einfach übersehen worden? Ist dein Einsatz, deine Mühe, deine Arbeit einfach als selbstverständlich hingenommen worden? Wie ist es? Und wie reagierst du? Was machst du damit? Josef sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Hey, was für ein genialer Tausch. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes entstehen lassen. Aber Gott hat. Gott ist derjenige, der handelt. Josefs innere Haltung macht es ihm möglich, in all der Ungerechtigkeit, die er ja eben tatsächlich erlebt hat, das ist ja nicht irgendwie was er nur gehört hat als Geschichte oder so, sondern er hat es am eigenen Leib erlebt. Aber in all dieser Ungerechtigkeit sieht er Gottes gutes und gnädiges Handeln. Er sieht einfach, dass Gott es gut mit ihm meint. Der Teufel wollte diesen Mann zerbrechen und Gott hat was Gutes draus gemacht. Das Gegenteil ist passiert. Die Not seines Lebens hat Josef in die Arme Gottes hineingetrieben. Josef konnte Gnade erleben und er konnte Gnade leben. Und das wünsche ich uns auch, dass wir Gnade erleben und selber auch leben können, sie selber weitergeben können. Ich wünsche uns, dass wir genau diese Herzenshaltung in unserem Leben haben, die auch Josef hatte. Gnade weitergeben. Und Leute, wie oft machen wir uns da irgendwie was vor? Wir besuchen Gottesdienste mehr oder weniger regelmäßig. Wir lesen christliche Bücher, Zeitschriften. Wir hören irgendwelche Podcasts, irgendwelche Predigten im Internet. Alles Mögliche. Aber wir können nicht vergeben. Manchmal beobachte ich, wie wir Christen es dann auf unsere Art so schön fromm überkleistert dem anderen heimzahlen wollen. Wie schwer tun wir uns immer wieder damit, die Gaben Gottes im Leben anderer auch wirklich anzuerkennen, das, was Gott in das Leben des anderen hineingelegt hat, auch mal loben zu können. Wie oft loben wir eben nicht vorbehaltlos? Du hast schön gesungen, aber. Du hast das gut gemacht, aber. Warum eigentlich so oft aber? Schade. Eins ist ganz sicher, Gott ist da ganz, ganz anders. Und das zeigt sich eben auch an diesem Vorbild, das er uns in Josef gegeben hat. Josef ist großzügig. Er ist nicht eigennützig. Er ist liebevoll. Er ist freigebig. Er ist gnädig und er scheut sich nicht, seinen Brüdern einfach weinend um den Hals zu fallen. Er scheut sich nicht, besonders dem Benjamin seine Zuneigung und Liebe in besonderer Art und Weise irgendwie wissen zu lassen, ihm das zu zeigen. Das ist so großartig, wenn Gottes Gnade in unserem Leben wirkt. So großartig, wenn Gottes Gnade zum Zuge kommt und eben nicht Gericht passiert. So großartig, wenn Gnade über Gericht triumphiert. Jetzt habe ich immer wieder über innere Haltung gesprochen. Ich habe von Herzenshaltung gesprochen. Ja, aber was macht denn nun diese innere Haltung aus? Was lernen wir von Josef? Ich möchte euch drei Gedanken mitgeben, die ihr mit in die Woche nehmen könnt. Das erste ist, ich habe die richtige Haltung, wenn ich im Glauben annehme, dass Gott mich an den Platz gestellt hat, an dem ich heute stehe. Das bedeutet, ich höre endlich auf, den verpassten Gelegenheiten in meinem Leben nachzutrauern. Ich bekenne meine Schuld, ich bekenne mein Versagen und ich nehme mein Leben jetzt an, so wie es ist. Und ich nehme es als ein Geschenk Gottes an. Und ich nehme mir vor, ich will keinen Augenblick meines Lebens mehr vergeuden. Ich sage im Vertrauen auf Gott ja zu der Situation, in der ich jetzt drin bin. Ich sage im Vertrauen auf Gott ja zu seinem Weg mit mir. Und das ist gar nicht so einfach. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Der zweite Gedanke, ich habe die richtige Haltung, wenn ich Gottes Führung in meinem Leben anerkenne. Immer wieder kommt so diese Situation oder dieser Gedanke hoch, warum passiert mir das? Wahrscheinlich kennst du das auch, dass du dich fragst, warum ich? Warum geht's bei mir schief? Immer wieder habe ich gebetet, Herr, nimm doch dies oder jenes irgendwie weg in meinem Leben und es ist nicht so passiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Herr, hilf mir und nimm das weg, aber es läuft eben nicht so, wie ich mir das wünsche. Und vielleicht wäre es einfach mal dran zu beten, Herr, hilf mir in deiner Kraft durch diese Situation hindurchzugehen, in der ich gerade drin bin. Das ist nämlich was ganz anderes. Und wenn wir hindurchgehen in Gottes Kraft durch Situationen, die schwierig sind, dann stärkt uns das, dann stärkt das unseren Charakter, dann formt das unsere Persönlichkeit. Wenn wir Gottes Führung in unserem Leben anerkennen, dann ändert das wirklich alles. Dann versuchen wir nämlich nicht mehr, unseren eigenen Willen durchzusetzen, sondern dann geht es um Gott und seinen Willen. Für Josef sind die vielen Jahre im Gefängnis irgendwann zu Ende gegangen. Gott hat die Situation an einem Tag verändert, praktisch von einem Augenblick auf den anderen. Am Morgen wachte er noch als Gefangener auf und wusste nicht, wie es weitergehen wird. Und am Abend ist er der zweite Mann im Staate Ägypten. Aber die Zeit da im Gefängnis, die hat Josef genutzt, um an Gott dran zu bleiben und Gott zu ehren, einfach an jedem einzelnen Tag, auch im Gefängnis. Tun wir das auch? Ehren wir Gott auch in den schwierigen Situationen unseres Lebens? Der dritte Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist, ich habe die richtige Haltung, wenn ich Gottes Führung vertraue. Nichts in meinem Leben ist Zufall. Nichts ist Glück oder Pech, sondern mein Leben ist ein Geschenk Gottes. Dem dürfen wir vertrauen. Ich will Gott vertrauen, der mir gute Tage schenkt, und ich will ihm vertrauen, auch wenn er mir weniger gute Tage ja zukommen lässt, wenn er das zulässt. Und ganz besonders will ich Gott vertrauen, dass er was Gutes mit meinem Leben vorhat. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Vertraue Gott, dass er was Gutes mit dir vorhat. Ich wünsche uns diese Herzenshaltung. Ich wünsche uns diese Haltung, ja, die Josef hatte, Gott zu vertrauen und uns von ihm führen zu lassen. Ich möchte gerne beten. Jesus, hab Dank. Hab Dank dafür, dass du es gut mit uns meinst. Herr, und hab Dank für diese geniale Geschichte von Josef. Herr, danke, dass das für uns aufgeschrieben ist, damit wir daraus lernen können. Herr, danke, dass du dafür gesorgt hast, dass es in der Bibel drinsteht. Herr, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese richtige Haltung zu haben. Dass du uns hilfst, im Glauben diesen Platz anzunehmen, an den du uns gestellt hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, deine Führung in unserem Leben anzuerkennen und dass du uns hilfst, dieser Führung auch wirklich zu vertrauen, dir zu vertrauen. Dir zu vertrauen, dass du was Gutes mit uns vorhast.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.